Hey und herzlich willkommen bei Leben tut gut. Das ist dein Podcast über die Dinge im Leben, die uns gut tun, aber auch über die kleinen Schmerzen, die diese Dinge begleiten und die uns häufig ehrlicherweise auch wieder zurück auf den Boden holen. Ich bin Falk und ich bin kein weiser alter Mann, ich bin kein Life-Coach und erst recht nicht dein Therapeut. Aber ich bin, wenn du magst, dein Kumpel, der sich im Hoodie zu dir setzt und mit dir gemeinsam in den Spiegel und über den Tellerrand schaut. Und auf diesen gemeinsamen Weg freue ich mich. Herzlich willkommen und viel Spaß in der heutigen Sendung. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin immer noch so ein bisschen gepackt von dem Zauber des Neuen und wir müssen auf jeden Fall später im Jahr mal eine Folge machen über Anfänge, Neuanfänge, über erste Male und so weiter. Das merke ich in dieser Phase gerade wieder sehr, sehr deutlich. Folge 5. Eigentlich Folge 3 einer kleinen Serie und ich habe tatsächlich in den letzten Wochen überlegt, ob das der Stil dieses Podcasts werden könnte, weil in meinem Leben funktioniert sehr viel über kleine Geschichten, über Gleichnisse, wenn ich versuche, Dinge zu verstehen, für mich etwas breiter zu fassen oder auch zu vermitteln, dann gehe ich häufig wie automatisch in so ein Gleichnis, wie die gesellschaftliche Frage in der letzten Sendung, die ich versucht habe, ein bisschen zu verbildlichen, indem wir auf Deck sind, unter Deck sind, der Sturm und die Gefahr oben sind, wir uns unten aber in Sicherheit bringen, um im Zweifel am Start zu sein. Das sind alles so kleine Geschichten, die ich nicht irgendwo lese. Also klar, manche Dinge nimmt man natürlich auch auf, aber es ist ganz oft so, dass ich im Gespräch in so ein Gleichnis rutsche und in so eine Geschichte rutsche. Und ich habe kurz überlegt, ob wir heute zu den Inseln fahren sollen, um dann von den Inseln weiterzureisen, aber dann würde ein ganz wichtiger Aspekt nicht hier im Podcast stattfinden, nämlich die verschiedenen Facetten eines Menschen. Mir ist, wenn wir uns kennenlernen, total wichtig, oder auch im weiteren Verlauf, wenn ich mit Menschen Kontakt habe, die Facetten dieser Menschen wahrzunehmen und auch in meinen Facetten zu leben. Und deswegen wird es ganz bestimmt immer mal wieder solche oder so ähnliche Sendungen geben. Aber sicherlich nicht immer, weil ich schon mich im Ganzen mitbringen möchte. Hier zu leben tut gut und deswegen heute ein kleiner Abschluss, auf den ich mich jetzt aber sehr freue, weil wir sind ja inzwischen durch den Sturm durchgekommen. Ich habe hier heute Morgen mal ein Glas Tee stehen und kein Glas Kaffee und dieses Glas kann ich einfach hier hinstellen, weil die in der letzten Sendung noch so stürmische See wieder ruhig geworden ist. Und wir haben Kurs gesetzt auf die Inseln und die gute Nachricht für dich, solltest du ein Bergmensch sein, man unterscheidet ja häufig, wenn man es ganz oberflächlich haben möchte, in Menschen, die gerne zur See fahren, im weitesten Sinne an die See, zur See, so, und in Menschen, die gerne die Berge und in die Wälder fahren. Und ich glaube ganz fest, dass wir alle auf eine Insel fahren, zumindest im übertragenen Sinne, und deswegen ist diese Sendung auf jeden Fall auch was für dich, wenn du eigentlich viel lieber auf den Berg oder in die Wälder fahren würdest. Wir haben Kurs gesetzt, im übertragenen Sinne, auf unserem wunderschönen Segelschiff und sehen in der Ferne schon die Insel, können schon diesen kleinen Hafen erahnen und jetzt kommt in uns eine nicht toxische, wie in der letzten Woche, sondern schöne Vorfreude auf, weil wir ungefähr wissen, was uns erwarten wird. Warum wollen wir auf diese Insel? Warum suchen wir nach diesen Inseln im Leben? Da steckt erstmal, und das ist so ein bisschen so ein Beiboot in dieser Geschichte, eine ganz schöne Nachricht drin, finde ich. Wir Menschen merken uns intensiver, was wir auf dem negativen Weg aufgenommen haben. Wir merken uns intensiver raue Worte, schlechte Nachrichten, miese Stimmung. Kennst vielleicht diese Theorie, dass man davon ausgeht, dass wenn du einen negativen Einfluss hattest am Tag, einen Menschen, der irgendwie rumgegrummt hat, dass irgendwas schlimm ist und Regierung schlimm, Chef schlimm, alles schlimm, so. Wenn du davon eine Information aufgenommen hast oder einen Begegnungsmoment mit dem Menschen hattest, brauchst du 5 bis 10 positive Begegnungen, um wieder neutral in der Stimmung zu sein. Wow. Und im Zuge dieser und ähnlicher Gedanken habe ich damals vom Steffen Böttcher im Mindclass-Podcast einen ganz tollen Impuls bekommen, den er wiederum von seiner lieben Frau Caro bekommen hat. Einen lieben Gruß an euch beide an der Stelle. Da habt ihr mir was mitgegeben, was in meinem Leben wirklich weiter Früchte trägt. Vielleicht kann ich sogar ein bisschen aussehen. Das ist ein ganz, ganz intensives, kleines Detail unserer Sprache. Und zwar hat die Caro dem Steffen und später auch mir vermittelt, dass man besser zu etwas hin kommunizieren kann, als dass man von etwas weg kommuniziert. Oder sagen wir, dass man harmonischer ist, wenn man zu etwas hin kommuniziert, anstatt immer nur von etwas weg zu kommunizieren. Sie hat mir erklärt, dass ihr in Deutschland sehr schnell dieses harte Nein aufgefallen ist. Und wenn ich sie frage, möchtest du eine Fanta trinken, wird sie nicht sagen Nein. Ganz normales Wort eigentlich für uns. Und in diesem langen Gespräch darüber ist mir aufgefallen, wie hart Nein eigentlich ist. Nein, Komma ist es ja meistens. Wir stellen uns mal die Situation vor, wie Caro es macht. Caro, möchtest du eine Fanta trinken? Ich hätte lieber ein Wasser oder einen Tee. Das finde ich super interessant, was dieses kleine Detail mit den Menschen macht. Menschen, versucht es mal zu beobachten, die von etwas weg kommunizieren. Ich finde das blöd. Ich will hier weg. Ich will hier raus. Klingen sehr viel härter, sehr viel druckvoller als Menschen, die zu etwas hin kommunizieren. Oh, das da finde ich aber ein bisschen schöner. Ich würde gerne auf die Insel. Und ist dir schon mal aufgefallen? Na, vielleicht nicht. Beobachte mal, wie die Leute von ihrem Urlaub sprechen. Sehr negativ geprägte Menschen oder wie ein lieber Kollege neulich in mir einen Begriff fest verankert hat, sehr defizitorientierte Menschen haben häufig dieses Kommunizieren von etwas weg. Schönerweise haben aber die meisten Menschen in den meisten Situationen die Kommunikation zu etwas hin, wenn es darum geht. Das ist für mich eine ganz interessante und auch ein bisschen eine skurrile Beobachtung, dass die meisten Menschen auf der Arbeit oder im Café sitzen und sagen, ich würde so gern mal wieder nach Texel. Ich würde so gern mal wieder nach Thailand. Ich würde so gern wo auch immer mal wieder hin. Das ist schon das, was ich am meisten höre. Und dieses, ich muss hier raus, ich muss hier weg, ich so. Das passiert aber deutlich weniger als dieses zu etwas hin. Das finde ich ganz interessant. Und wo ich mich jetzt mit diesen Inseln und diesen ganzen Themen hier beschäftigt habe, ist mir das nochmal intensiver aufgefallen. Ich werde das mal weiter beobachten. Ist nur ein Beiboot für die heutige Sendung. Aber eine interessante Beobachtung, weil ganz häufig ist ja so, dass wir eher von was wegkommunizieren hier in unserem Breitengarn. Und ich finde das sehr, sehr schade. Aber es scheint auch einzelne Punkte zu geben, wo die Sehnsucht ein schöneres Gefühl, ein leidenschaftlicheres Gefühl auslöst als den Frust. Das finde ich mega schön. Aber das ist nicht das Thema der heutigen Insel, wollte ich schon sagen. Wobei irgendwie ist es vielleicht auch, wenn ich es richtig gut mache, ist es sogar ein bisschen eine Insel. Dazu sollte ich aber auch jetzt versuchen, in Freitext zu kommen und einfach ein One-Take draus zu machen, inklusive aller Versprecher. Dann wird es vielleicht eine Insel, vielleicht ein gutes Gespräch, in dem wir uns ein bisschen was einpacken können, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe nämlich heute ein, zwei Geschenke dabei, die du dir einpacken kannst, wenn du das nächste Mal im Urlaub bist oder wenn du in der Erinnerung deiner Urlaube schwelgst. Kannst du dir selber was einpacken, was dir helfen wird. Aber zurück zum Thema Inseln. Warum suchen wir Menschen nach diesen Inseln? Wenn wir sehr stark unter Druck stehen und da kommunizieren wir tatsächlich wieder von etwas weg, dann haben wir oft das Gefühl, ich will raus aus dem Alltag. Und was wir jetzt hier so Alltag nennen, ist eigentlich was viel Schlimmeres, weil Alltag ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Wenn du im Stress bist, wenn du wuselige Zeiten hast, wenn du einsam bist, wenn irgendwas nicht so schön ist, dann ist die Vorstellung von Alltag wunderschön. Ich weiß nicht, ob du die Situation nachvollziehen kannst, wenn du vielleicht mal in einen Menschen verliebt warst. Aber du bist noch nicht so richtig an ihn herangekommen oder ja, an diesen Menschen und träumst aber davon, den Alltag mit diesen Menschen zu verleben. Das ist so schön. Unser Leben befindet sich ja nicht nur in einem wunderschönen Modus, wenn wir in die Oper gehen, wenn wir auf Rockkonzerten sind, wenn wir auf Festivals gehen, wenn wir mit einem Wein im Sonnenuntergang in der Strandliege liegen, sondern unser Leben findet ja vor allen Dingen im Alltag statt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich in einen Menschen verliebt war, aber noch nicht mit ihm zusammen war, dann war es immer dieser Traum von gemeinsamem Alltag, der mich am meisten inspiriert hat. Dieses Paare fragen häufiger, was wir heute Abend essen, als dass sie sagen, ich liebe dich übrigens. Das nehme ich mit viel Humor. Dieses Einkaufen, dieses gemeinsam Kochen, dieses sich gegenseitig den Teller hinstellen, dieses sich einfach mal einen Kaffee mitmachen, dieses Freunde kommen zu Besuch, man räumt vorher zusammen auf, dieses gemeinsam einschlafen, gemeinsam aufwachen. Alltagserlebnisse. Wunderschön. Deswegen ist raus aus dem Alltag meiner Meinung nach ein relativ schwieriges Wort, weil der Alltag kann eine unglaublich schöne Facette unseres Lebens sein und die ist ziemlich groß. Sagen wir mal, raus aus den Anforderungen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was zu dieser Inselsuche, zu dieser Inselliebe viel besser passt. Anforderungen. Wir treffen am Tag, Achtung, 30.000 Entscheidungen. Ehrlicherweise ist das natürlich so eine Zahl, so eine Studie, in der ich vor einer Sekunde anders hingesetzt hier in meinem Schreibtischstuhl, natürlich solche Geschichten mitgezählt werden. Wie setze ich mich jetzt hin? Wie gestikuliere ich jetzt gerade mit meiner Hand? Während ich mit dir spreche, habe ich irgendwie beide Hände vor dem Monitor. Das siehst du natürlich nicht, aber solche Dinge werden dort mitgezählt sein. Aber unter uns stellen wir uns einfach mal vor. Ich finde, es manchmal hilft es, Zahlen klein zu rechnen. 30.000 Entscheidungen. Und wenn es nur 10.000 sind und wenn es nur 1.000 sind, wow. Das ist schon, alleine das ist schon sehr, sehr viel. Und die Entscheidungen, die uns am meisten Kraft kosten, sind jetzt nicht die, wie setze ich mich jetzt hier auf dem Schreibtisch hin, sondern sind Anforderungen und Entscheidungen, die wir im Berufsleben treffen. Entweder beim Fahren eines großen LKWs, beim Bedienen einer großen Maschine, im Handwerk, da sind es häufig motorische Entscheidungen, die aber sehr große Konsequenzen haben können. Oder auch im Denken, wo Entscheidungen dennoch über alles oder nichts entscheiden können, je nachdem, in welcher Branche ich unterwegs bin. Du musst ständig Entscheidungen treffen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Nach einem sehr anspruchsvollen Dienst gibt es manchmal Abende oder auch Nachmittage, je nachdem, was das für ein Dienst war, an denen ich für mich sage, oh, wäre jetzt schon schön, wenn ich mal keine Entscheidung treffen müsste. Wenn wir dann noch was essen gehen, dann versuche ich irgendwie ein Restaurant zu finden, so den kleinen Italiener, der wirklich was kann, der zum Tisch kommt mit einer Tafel, wo ich sagen kann, ich hätte gerne das, was Sie mir jetzt kochen wollen würden, wenn ich gestresst von der Arbeit komme. Also so völlig frei, ne? Und das ist ja das, was in Teilen auf den Inseln passiert. Wir haben weniger Entscheidungen zu treffen. Und die Menschen, die auf eine Insel fahren, die schalten häufig in den Flugmodus, ihr Smartphone in den Flugmodus oder bremsen zumindest ein bisschen die digitale Erreichbarkeit. Und das ist auch nötig. Eigentlich ist es generell nötig, aber wie das im Leben so ist, wirst du den Idealzustand in deinen Träumen nicht so häufig erreichen. Wenn du ihn doch erreichst, dann muss man auch häufig feststellen, na, ist es das? Also das ganze Leben ist ja ein großes Experiment. Aber Abstand zu nehmen von den, Achtung, ich werfe dich ein bisschen zu, durchschnittlich 120 E-Mails am Tag, von den durchschnittlichen 40 bis 100 Nachrichten pro Tag, von den 2500 Berührungen unseres Smartphones, für was auch immer, von den 150 bis 300 digitalen Nachrichten, auf die wir reagieren. Das ist der Wahnsinn und ich muss gestehen, anfangs erstmal gedacht zu haben, naja, sorry, aber die Zahlen sind jetzt mal ein bisschen dick aufgetragen. Und wenn man dann aber mal so Stift und Zettel in die Hand nimmt, kann man natürlich zuerst mal denken, ich bin am oberen oder am unteren Level. Das ist ja Durchschnittsding. Aber man kommt auf viel höhere Zahlen, als man glaubt. Wenn man nämlich dann wirklich mal schaut, was ist da an Weiterleitungen, was ist da an Informationen, die einfach nur gekommen sind, was ist da an Push-Mitteilungen, die von einer E-Mail ausgelöst worden sind, weil irgendwer irgendwas versandt und keine Ahnung. Es geht ja nicht darum, dass 120 E-Mails alle beantwortet werden wollen. Aber sie fordern Aufmerksamkeit. Und wenn du dir das zurechtschreibst, dann wirst du schnell merken, okay, so weit weg sind diese Zahlen von mir gar nicht. Das ist ja krass. Genauso verhält es sich mit den Zahlen der Menschen, die uns umgeben sollten oder wirklich umgeben. Ganz krass. Es gibt so ein Dunbar heißt der, so ein Wissenschaftler, Dunbar, ich weiß nicht genau, ob man den Englisch oder Deutsch ausspricht, egal, geschrieben Dunbar würde ich jetzt sagen, der hat so eine Kreise der Beziehung-Theorie aufgestellt. Und da geht es so ein bisschen darum, wie viele Beziehungen oder menschliche Kontakte kann ein Mensch überhaupt pflegen? Und er sagt eine Zahl, die finde ich ganz schön groß, 150. 150 finde ich ganz schön krass. Er beschreibt enger, also er hat das ein bisschen klein dekliniert, 5 enge Freunde, mit denen man die engsten und intimsten Beziehungen hat. Inner Circle, engste Vertraute. Kann ich mitgehen? Funktioniert. 15 gute Freunde. Enge Freunde, die man regelmäßig kontaktiert. Es gibt eine emotionale Bindung. Hat noch nichts damit zu tun, dass man letzte Woche angerufen hat und nächste Woche wieder anruft, sondern einfach ein Mensch, von dem ein positives Gefühl ausgeht. Wenn ich ihn sehe, umarme ich ihn und freue mich, ihn zu sehen. Und wenn es nach einem Jahr ist, und ich würde ihm auch intensive oder intime Geschichten anvertrauen. So. 50 so Freunde, mit denen man in Kontakt steht, die aber irgendwie nicht so eng sind. Da ist das Wort Freunde bei mir ein bisschen in Frage gestellt, aber da möchte ich jetzt gar nicht klein diskutieren, das Ganze. 150 stabile Beziehungen. Das stabile Beziehungen heißt, ich weiß, wer das ist, kann den zuordnen und kann mit dem umgehen. Da denke ich schon, 150, ein bisschen viel, oder? Und dann nimm mal einen Stift und einen Zettel in die Hand. Das ist immer ziemlich realistisch, weil wir haben... Wenn wir nur mal kurz zu unseren Eltern schauen, 2 Personen, die haben vielleicht noch andere Kinder, unsere Geschwister. Die haben vielleicht schon weitere Beziehungsfelder, Freunde, die schon lange mit ihnen durchs Leben gehen. Wir haben ganz schnell 50 Leute im Freundeskreis, die vielleicht dann auch noch die Freunde der Eltern und hier und da noch jemand und da und Cousine und Onkel von der Nachbar übrigens, den sehen wir ja auch immer, wenn wir da einparken und so. Da sind wir nur von unseren Eltern weggewolkt. Dann gucken wir zu den Arbeitskollegen. Von den Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen kennen wir vielleicht den Partner auch ganz gut. Und dann haben wir vielleicht noch alte Klassenkameraden und so weiter und so fort. Wir sind ganz schnell bei 150 stabilen Beziehungen, inklusive unserem Hausarzt und unserem Kfz-Mechaniker und so weiter und so fort. Auch die Zahl 500 Bekannte geht ganz schnell in die Normalität, wenn du mal anfängst aufzuschreiben. Wen kennst du denn alles noch? Wer hat denn mit wem wohl eine Beziehung gehabt? Mit wem warst du in der Disco? Und dann kommt eine Zahl, die finde ich noch viel krasser. 1500 Gesichter. 1500, da denkst du, wow. Aber auch das ist ziemlich realistisch, weil Gesichter, die du zuordnen kannst, da sind Schauspieler dabei, da sind Schriftsteller dabei, da sind Musiker dabei, da sind Menschen dabei, von denen du weißt, wo sie wohnen, mit denen du aber noch nie gesprochen hast. Da sind Freunde von dabei, da sind ganz viele Leute dabei, die du vom Sehen so kennst. Das ist ja so dieser Begriff. Und auch da kommst du schnell auf diese Zahl, wenn du dich mal tiefer hinsetzt. Ich habe mich da mal mit Stift und Zettel hingesetzt und konnte sehr schnell erkennen, okay, krass, so eine heftige Zahl ist absolut realistisch. Und jetzt führen wir uns mal vor Augen, was für uns das Natürliche ist. Unsere Evolution ist nämlich nicht so schnell wie die Entwicklung einer Mondrakete oder der Smartphones. In meiner Kindheit habe ich noch telefoniert und es gab 3 Sender. Und heute haben wir Netflix und 1000 andere Streaming-Kanäle, YouTube weiß der Teufel, und unsere Evolution kann so schnell gar nicht mitgehen. Man spricht, je nachdem, wo du liest, auch da wieder der Wunsch, gar nicht wissenschaftlich fixe Zahlen zu bringen, sondern im Gespräch einfach mitzubringen, was du selber im Internet auch nachlesen kannst. Je nachdem, wohin du schaust, spricht man so von 25 bis 55 Individuen, also Menschen, die uns umgeben. Das ist so das, was der Mensch gut kann. Das sind so unsere engen Verwandten, unsere engen Bekannten, unsere Nachbarn, unsere Siedlung halt. Das ist die Insel, in der wir früher gelebt haben, und drumherum war etwas platt gesprochen, der Wald, die Felder, vielleicht aber auch der Strand und die Wellen, und das war unsere Welt. 30 bis 50 habe ich jetzt gerade vor mir stehen, 25 bis 55. Lass irgendwen sagen, es waren nur 18 und der nächste sagt, es waren aber 70. Ist gar nicht wichtig. Das sind Zahlen, bei denen die meisten Menschen von uns, wenn sie bei Social Media diese Followerzahl hätten, halbe Depressionsschübe bekommen würden. Und das meine ich sogar ernster als man glaubt. Man könnte jetzt grinsen, aber es ist häufig so, dass Menschen im Privaten von solchen Dingen schon schlechte Gefühle bekommen. Und wenn man sich mal die anderen Zahlen, die ich gerade genannt habe, vor Augen führt, da waren wir ganz schnell bei 50, 150, 500 und 1500 versus im Durchschnitt 40 Personen. What the fuck? Und Wenn wir uns das vor Augen führen und nochmal überlegen, wie unsere Tage früher waren und wie unsere Tage, insbesondere die Arbeitstage, aber ehrlicherweise alle Tage heute sind, dann wird schnell klar, warum der Mensch seine Insel sucht. Wir haben ebenfalls in der Evolution oder in der Geschichte zurückgeblickt, früher unser Essen selbst besorgen müssen. Wir mussten jagen gehen. Wir mussten, wenn wir nicht mit Jagen gegangen sind, andere Aufgaben erledigen und am Ende im Zweifel darauf warten, dass die Jäger wieder nach Hause kamen. Die Jäger sind aber nicht wie die Irren den ganzen Tag im Kreis gerannt, sondern die haben taktisch sich Plätze gesucht, an denen sie auch sehr viel Zeit verbracht haben und gewartet haben. Hätten sie da in der Gruppe rumgequatscht, wäre kein Tier gekommen, wären sie alle verhungert. Also waren sie häufig alleine unterwegs und das führte zu Momenten der Stille. Habe ich in dem Podcast schon häufig besprochen, total spannendes Thema, die Energie der Stille, die Kraft der Stille, schreiende Stille. Das hat ganz tolle Formulierungen ausgegeben, wenn wir darüber gesprochen haben in den verschiedenen Podcasts. Wir sind mit Stille eigentlich ja geboren, vielleicht auch, na, es wird sehr schnell laut dann, aber wir sind mit der Stille aufgewachsen, mit der Stille als Menschheit weiterhin groß geworden, haben uns weiterentwickelt. Und es gab kaum Momente wie heute, wo wir keine Stille mehr finden. Wie viele Menschen von uns, und ich weiß, dass vielleicht du, aber einige von uns jetzt mit dem Kopf nicken werden, wie viele Menschen von uns kommen nach Hause, machen erstmal das Radio an, machen den Fernseher an und versuchen irgendwie zu vermeiden, dass es still wird. Weil, wenn es still wird, fangen wir an zu verarbeiten, fangen wir an nachzudenken, fangen wir an in den Spiegel zu schauen, uns zu reflektieren, was habe ich wie gemacht. Und ich rede nicht von diesen ganzen von außen beigebrachten Zweifeln und Selbstliebeproblemen und so, die wir so gesellschaftlich irgendwie mitbringen. Es kann auch einfach mal schön sein, Zeit mit sich zu verbringen und mal kurz Stille zu leben. Ich war fast versucht zu sagen, Stille zu ertragen, weil das häufig das ist, wie wir kommunizieren. Dabei gehörte Stille früher absolut dazu und war absolut nötig für unsere Verarbeitungsprozesse. Wir brauchten, bis heute brauchen wir diese Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Und jetzt lass uns nochmal zurückreisen. Wir reden hier von Zahlen von irgendwie 1500 Gesichtern, die wir uns gemerkt haben, 500 Menschen, die wir kennen, 150 stabile Beziehungen, die wir alle irgendwie dann versuchen auch zu pflegen, weil wir diesen Vorwurf kennen. So. Und dann kommt der Tag, an dem die letzten 120 E-Mails durch sind, die letzten 100 Nachrichten gelesen sind, der Tag vor der Abfahrt. Und dann stehst du irgendwann an der Fähre. Und eine Fähre übt auf uns häufig eine ganz große Faszination aus, auch wenn wir nicht die großen maritimen Superschiffstechnik interessierten Menschen sind. Das liegt daran, dass die Fähre viel mehr ist als einfach nur ein Schiff, was uns auf die Insel fährt. Sie ist viel, viel mehr. Und wenn wir dann über dieses Meer, diesen Ozean, manchmal auch nur diesen See fahren, um diese Insel zu erreichen, dann merken wir, das hier ist der Weg in die Ruhe. Wir merken, dass wir viele Themen wegschieben können. Drumherum ist Wasser. Es fühlt sich sehr viel sicherer an, sehr viel isolierter an von all diesen Einflüssen, die uns jeden Tag stressen, diese Anforderungen, auch diese Erwartungshaltung. Klar, wir haben häufig auch nicht so schöne Erwartungshaltungen innerhalb der Beziehung. Finde ich nicht geil, kann ich aber nicht ändern, gibt es bestimmt immer mal wieder. Idealerweise hast du die in der Beziehung nicht. So, wenn du sie in der Beziehung nicht hast, fährst du ja in der Regel mit deiner Partnerin, vielleicht mit deinem Partner, mit deinem Kind oder deinen Kindern in dem absoluten Inner Circle auf diese Insel. Du stehst also auf dieser Fähre und wir alle haben, glaube ich, schon mal irgendwo auf dem Schiff oder an der Wasserkante gestanden und es weht so der Wind durchs Gesicht und es ist alles so ein bisschen salzig und wir schmecken das auf den Lippen. Unten schlägt die Gischt gegen das Boot. Wir haben ein Freiheitsgefühl in uns, weil wir uns auch losgelöst haben von den ganzen Erwartungen, die von außen kommen. Ob das die Eltern sind, ob das der erweiterte Familienkreis ist, ob das Chef und Chefin und wer auch immer ist, ob das völlig egal, aber wir sind extrem vielen Erwartungen ausgesetzt. Da sind nicht nur Nachrichten und Menschen, die wir irgendwie grüßen oder auch nicht, sondern da sind auch sehr pathologische Erwartungen dazu. Unsere Gesellschaft ist erwartungskrank und das Schlimme ist, dass diese Erwartungskrankheit ansteckend ist. Ja? Wir spüren schnell, oh Gott, und versuchen diesen Erwartungen gerecht zu werden. Und wenn wir nicht aufpassen, geben wir sie sogar weiter. Und wenn wir auf diesem Schiff, auf dieser Fähre sitzen, dann merken wir, okay, und jetzt ist es einfach mal gut. Und auch entschuldigt gut. Wir sind ja im Urlaub. Nur noch die ganz pathologischen Geister fangen an, uns im Urlaub zu stressen und uns immer noch mit ihrem Kram vorzutexten. Dann ist ganz schwierig, aber ganz, ganz viele Kanäle bleiben still oder müssen zumindest nicht bedient werden. Das sind unsere Inseln. Und wir brauchen diese Inseln. Und ich bin so glücklich, über den Punkt hinweg zu sein, auf so eine Insel zu fahren, dort tief durchzuatmen, zurückzukommen und nach 3 Minuten wieder im gleichen Stress zu sein. Jede Reise auf eine Insel, übrigens, die gute Nachricht ist, es muss nicht immer im Jahresurlaub passieren, du kannst zwischendurch auch in kleine Inseln reisen. Jede Reise auf eine Insel hat mir so viel geschenkt, was ich mitnehmen konnte, seit ein paar Jahren schon, dass ich nicht nach Hause komme und mich sofort wieder bekloppt machen lasse. Und das ist ja der große Wunsch, den so viele Menschen haben. Wie kann ich die Entspannung aus dem Urlaub mitnehmen nach Hause? Das ist gar nicht so schwer. Ziemlich gute Nachricht. Es ist aber was, was man ein bisschen üben muss. Was aber, und ich verspreche dir das, gut funktioniert. Lass uns mal in die Erinnerung gehen oder vielleicht auch in die Sehnsucht. Lass uns mal so ein paar Bilder zurückholen, die wir vielleicht im Urlaub hätten machen können. Das können auch kurze Reels sein, um mal in 2024 zu sprechen, also kleine Videoclips. Wir brauchen in der Erinnerung einfach diese Momente. Wir sind in einem wunderschönen Hotel oberhalb des Lago Maggiore. Rechts und links sehen wir, auch wenn wir durchs Fenster schauen, die Berge und wissen, unten ist der See. Wir hatten eine wunderschöne Nacht, stehen auf, strecken uns durch, gehen zum Fenster, dann sind da so leichte durchsichtige Leinenvorhänge, die schieben wir beiseite und gehen draußen auf so einen Natursteinbalkon und schauen runter auf den Lago Maggiore. Die Sonne geht gerade auf und strecken uns durch. Ich bin gerade tatsächlich auch in dieser Verfassung und atmen ganz tief ein. Und gerade an solchen Orten hast du ja eine Mischung. Da ist ein großer See, da ist also auch eine gewisse Luftfeuchte vorhanden. Da sind aber auch Wälder und Berge, ganz faszinierend. Funktioniert natürlich genauso in Bastia auf Korsika oder so. Du atmest tief durch, du streckst dich, der Wind geht dir durchs Haar, der Tag wartet auf dich und der Tag erwartet nicht, sondern erwartet auf dich. Du hast eine große Lust, in diesen Tag zu starten. Du weißt genau gleich, wenn du geduscht hast, du wirst dich anders fühlen. Du wirst dich schon unter der Dusche anders fühlen, weil das Wasser ist überall schöner als zu Hause. Wobei das auch was ist, worüber wir sprechen müssen, das soll so nicht sein. Ne? Aber dann gehst du hinunter und du weißt, da steht jemand, vielleicht hat er Croissants für dich. In den Urlaubsorten reicht dir, auch eine wichtige Information für gleich, ein Croissant und ein Kaffee manchmal. Vielleicht gibt es einen Tipp Marmelade dazu. Oder du hast wirklich ein riesiges, prunkvolles Frühstück, so wie du es magst, aber du hast es so, wie du es magst. In der Regel auch gemeinsam oder häufig auch gemeinsam. Du hast Zeit für den Tag, du genießt den Tag und wenn du dich mit den Menschen unterhältst, dann gehst du ganz schnell in so einen Smalltalk. Du hast noch nicht zu Ende tief durchgeatmet, du hast noch nicht zu Ende geduscht und das Frühstück genossen. Da hast du schon das erste Smalltalk-Gespräch mit dem Kellner vielleicht geführt, mit der Inhaberin des Hotels, vielleicht mit dem Taxifahrer, der dich irgendwo hinfährt. Vielleicht hast du irgendwo auf dem Dorfplatz nach dem Weg gefragt. Und schon bist du in Smalltalk gegangen. Vielleicht hast du dich auch mit anderen Touristen auseinandergesetzt, weil du erkannt hast, dass beide völlig verwirrt mit dem Stadtplan da stehen. Also ehrlicherweise 2024 sieht das heute anders aus, aber man orientiert sich und das vielleicht noch nicht so erfolgreich, also connectet man sich. Man hat ganz, ganz schöne Momente, in denen wir mit den Leuten in der Interaktion sind. Wir sind ganz neugierig auf Menschen. Nicht immer. Wir wollen viel auch alleine sein, verstehe mich da nicht falsch. Das ist auch eine Ausprägungsfrage, wer da wie ist. Aber irgendwie gibt es immer wieder so diese Begegnungen. Und wenn sie nur in der Beobachtung stattfinden, die uns wirklich gut tun. Es gibt Momente, in denen wir merken, wie wenig genug ist. Wenn wir in Paris sind, dann wird ein schön angerichtetes Croissant mit einem kleinen Stück Marmelade unseren Tag retten, weil das ist das französische Frühstück. Wir sind in Paris, wir haben diesen Croissant, einen Milchkaffee. Wow. Wenn wir in Portugal, in diesem kleinen Schifferhafen, vielleicht sind wir in der Taverne, wenn wir dort sitzen und was zu essen bestellt haben und da kommt so ein Fisch auf dem Teller und 4 Kartoffeln und ein bisschen Gemüse, dann ist es genau das, was wir an diesem Abend wollen. Essen, wie die Einheimischen essen an diesem wundervollen Ort. Die Pizza, die wir bestellen, ist vielleicht mal wieder einfach eine Pizza Margherita mit Oregano und frischem Knoblauch, eine Karaffe Wasser auf dem Tisch und vielleicht eine Flasche Rotwein oder Rosé. Und that's it. Wie geil. Ich meine, natürlich, ich habe auch schon Luxusurlaub gemacht. Wir waren auch schon auf den fettesten Buffets und haben uns das fetteste Essen gegönnt. Aber ich hatte auch sehr oft diesen Urlaub, in dem ich bemerkt habe, hey, das ist genug. Das ist mehr als genug. Und ich hatte schon oft diesen Urlaub, in dem ich mich umgeschaut habe und festgestellt habe, wow, mir oder uns geht es wirklich gut. Und wir meckern den ganzen Tag rum. Und diese Menschen hier, die wirklich wenig haben, lächeln uns ehrlich an, nicht, auch wenn wir nichts für sie haben, auch wenn wir keine Waren abkaufen können und so, die sind zufrieden. Es gibt in den Urlauben auf unseren Inseln so viel zu lernen. Das ist der Wahnsinn. Und diese Reizarmut, die wir verspüren, weil ja die ganzen Nachrichten und Leute und Erfahrungen und weiß der Teufel alle gar nicht da sind, die ist auch hochinteressant. Und wenn wir uns so manches Hotelzimmer vorstellen, ist es oft relativ reizarm. Geschlossene Möbelfronten, natürlich nicht Millionen Andenken an weiß der Teufel wie viele Urlaube und Mitbringsel von allen möglichen Leuten, von Inseln, die wir selber gar nicht kennen und so, sondern wir haben ein relativ cleanes Hotelzimmer und wir sind in den Hotelzimmern erstaunlich entspannt und schlafen erstaunlich gut, zumindest die meisten von uns. Und wenn da Kitsch steht, ist das so allgemein gebräuchlicher Kitsch, will ich das mal nennen. Also da steht jetzt nicht die konkrete Erinnerung an die konkrete Person. Es löst nicht alles einen kleinen Mini-Trigger aus auf irgendwas, sondern da steht halt dann vielleicht ein alter Stuhl. Oder da hängt vielleicht ein schönes Bild 1. Und wenn wir diese ganzen Geschichten aus dem Urlaub jetzt mal nehmen, diese ganzen kleinen Bilder, die ich in den letzten 5 bis 6 Minuten so gezeichnet habe, und packen die liebevoll ein, dann können wir ganz viele kleine Inseln mitnehmen nach Hause. Das klingt jetzt so ein bisschen beiläufig, ist vielleicht die Lösung für deinen nächsten Urlaub und die Zeit danach. Erinnere dich bitte nochmal daran, wie du vielleicht irgendwie in der Unterbuchse klingt ziemlich unschön, ne? Egal, in dem Modus, voll angezogen oder splitterfasernackt, wie du es dir vorstellst, stehst du auf diesem Balkon, reckst dich durch, atmest durch, spürst mal auf deiner Haut und in deinem Gesicht und in deinen Haaren diesen Wind und all diese Dinge, die du so im Urlaub vielleicht schon mal erlebt hast oder mal erleben möchtest und packst diese Erinnerung ein in ein kleines Paket. Weil ich weiß nicht, wie oft du das schon zu Hause gemacht hast. Da gibt es genauso viele Orte, an denen das wertvoll ist. Und zur richtigen Tageszeit gibt es kaum eine Wohnung bei uns in der Gegend, bei der es nicht schön ist, das Fenster aufzureißen oder auf den Balkon zu gehen, je nach Verfügbarkeit oder in den Garten und wirklich mal sich durchzustrecken und tief zu gähnen und tief einzuatmen. Selbst in der City, wenn du früh aufgestanden bist und so die ersten Autos fahren, aber du merkst, die Stadt wird gerade noch wach, ist es wunderschön, auch in der Betonwüste, auch in dem riesigen Mehrfamilienhochhaus, einfach mal die Tür und die Fenster aufzumachen, mal tief durchzuatmen und festzustellen, ich habe hier auch eine schöne Welt. Das ist nämlich meine Welt. Dieses eine Paket kann schon für unglaublich viel Urlaubserinnerung zu Hause sorgen. Wenn man einfach mal sich diese tiefen Momente der Achtsamkeit, darüber müssen wir mal reden, das Wort ist ein bisschen verbrannt, aber das ist so wertvoll, darüber müssen wir bei Gelegenheit nochmal reden. Diese kleinen Momente mit nach Hause zu nehmen, ist super wertvoll. Sich mal darüber zu freuen, dass man Croissant und ein bisschen Marmelade hat. Wie oft gehen wir einkaufen für ein schönes Frühstück und kaufen ein Croissant und eine Marmelade? Selbst mit kleinstem Gehalt ist das ganz schön selten. Wie oft bestellen wir zu Hause eine Pizza Margherita? Wie oft stellen wir uns unter die Dusche und versuchen, die Wassertropfen auf unserer Haut wirklich mal so wahrzunehmen und so tief durchzuatmen, wie wir das im Urlaub tun? Wie oft kommen wir in unserer Freizeit nach draußen und interessieren uns so sehr für die anderen Menschen? Warum fragen wir nicht mal unseren Busfahrer der Linie, weiß ich nicht, 750, wie es ihm geht heute? Warum schauen wir so selten, du musst das machen, das ist so schön, ne? Warum schauen wir so selten der Verkäuferin an der Kasse in die Augen und sagen, hey, einen schönen Tag noch? Ganz viele von den Menschen, die den ganzen Tag nicht angeschaut werden, sind so glücklich über so einen kurzen Moment. Im Urlaub können wir das. Warum nicht im Privaten? In unseren anonymen Welten, das ist mal eine kleine Seitengeschichte, ne? In unseren anonymen Welten passieren mit Blicken und Nichtblicken ganz viele schöne und schlimme Dinge. Du weißt, wie schön ein Blick sein kann. Ist auch verschüchternd, aber auch schön. Aber wir hatten auch im Mindclass-Podcast mal einen Gast, den hat der Steffen interviewt, einen Gast, der arbeitete oder arbeitet bis heute wahrscheinlich in der Bahnhofsmission in Berlin, ein Pädagoge, der sagte, wenn ihr Menschen, wenn ihr Wohnungslose, wenn ihr bedürftige Menschen seht, hört auf, den Blick zu vermeiden. Das ist etwas, was häufig passiert. Das fällt mir auch in meiner Arbeit in der Behindertenhilfe auf, dass Menschen versuchen, wenn sie nicht genau wissen, was sie tun sollen, nichts zu tun, nämlich nicht hinzuschauen. Dieser Mensch sagte einen Satz, der ist mir durch Mark und Bein gegangen. Er sagte, wenn diese Menschen durch die Bahn laufen und durch den Bahnhof laufen und alle schauen weg, niemand schaut sie mehr an, dann glauben sie irgendwann selbst nicht mehr, dass sie überhaupt existieren. Wow. Das mal so als Beiboot, das fällt mir gerade ein. Ganz wichtiger Satz in meinem Leben geworden. Menschen anschauen. Versuch mal, den Menschen im Alltag in die Augen zu schauen, wie du es im Urlaub machst. Pack dir das ein im Urlaub, nimm es mit nach Hause. Alles kleine Mini-Inselchen oder zumindest wunderschöne Steine von den Inseln, die du mitgenommen hast. Man soll keine Steine von Inseln mitbringen, aber im übertragenen Sinne. Alles, was ich beschrieben habe und alles, was du im Urlaub genießt, kannst du mitnehmen. Das Hotelzimmer. Jetzt wollen wir alle nicht im Hotelzimmer leben. Wir wollen auch nicht klinisch steril leben. Was mir aber gerade sehr aufgefallen ist, dass eine Reduktion meistens unglaublich gut tut. Und dieses Thema Minimalismus hat ja viel Schmerz für viele Menschen, weil sie glauben, man will mir alles wegnehmen und ich muss jetzt Sachen wegwerfen, die ich lieb habe und so. Ganz häufig ist es aber so, dass wir in alten Erwartungsmustern Dinge behalten. Das Buddelschiff von Tante Karin. Wieso steht es da? Weil Tante Karin mir das mitgebracht hat und das so lieb gemeint hat. Ja, aber es ist nicht meins. Es ist eine total schöne Geste, eine super schöne Geste, aber eigentlich wäre es nicht das, was ich hinstellen würde. Alles, was wir in unseren Schränken haben, was uns jemand geschenkt hat, weil er so nett zu uns war, das ist schön, also ich meine das gar nicht ironisch, ne? Das ist eine total schöne Geste, sollte einen Platz finden, an dem vielleicht sich alle Dinge finden oder zusammen versammeln, die lieb gemeint waren, die ich aber nicht jeden Tag sehe. Weil wenn ich jeden Tag Dinge anschaue, die jemand mitgebracht hat, weil er es so gut gemeint hat, zu denen ich aber selber keine Beziehung habe, vielleicht finde ich sie sogar, wenn ich so mit mir alleine spreche, ne? Vielleicht finde ich die sogar hässlich. Kannst ja nicht sagen, ne? Aber vielleicht ist das Buddelschiff von Tante Karin ja hässlich und vielleicht ist ja, das kann ja alles sein und das selbstgemalte Bild, um Gottes Willen, das darf ich ja nicht sagen, aber vielleicht ist es wirklich hässlich. Oder vielleicht mag ich es einfach gar nicht so sehr. Aber diese Dinge stehen ganz oft im Wohnzimmer und im Schlafzimmer und überall verteilt. Und was du machst ist, du programmierst dich selbst mit, ich stehe für mich gar nicht ein. Du hast ganz viel Unruhe in deinem Zimmer, weil ob du willst oder nicht und ob es dich offiziell nach außen hin oder auch spürbar stört oder nicht, es macht im Inneren was mit dir, wenn du immer wieder Sachen anschaust, die du selbst da gar nicht stehen haben würdest. Du wohnst teilweise im Leben anderer Menschen. Wenn du dann aber wie im Urlaub befreit davon bist, schläfst du viel besser. Krass, oder? Wie oft hast du schon, klar, ne, man kann im Urlaub auch schlecht schlafen, man kann eine Baustelle nebenan haben und so. Es gibt ganz viele Punkte, es gibt Angsterkrankungen, es gibt unsichere Menschen. Ganz viele Gründe können dazu führen, dass man nicht gut schlafen kann. Aber die meisten von uns werden jetzt hier sitzen, wie ich das erste Mal da gesessen habe, als ich darüber nachgedacht habe und mich dann ein bisschen damit beschäftigt habe. Das stimmt. Im Urlaub schlafe ich ziemlich gut. Und das liegt natürlich auch an den fehlenden Erwartungen, an dem niedrigeren Druck am Tag, also hoffentlich, ne? Da gibt es natürlich auch Gegenbeispiele. Menschen machen sich manchmal den Urlaub auch zur Hölle, aber im Idealen geht es mir dort besser. Krasse Aussage, ne? Das sage ich eigentlich häufig, wenn ich beim Arzt da Medikamenten bekommen habe und so weiter, dann geht es mir irgendwann besser. Das zeigt mal, wie wild unsere Ausgangssituation ist. Und dann schlafe ich auch im Urlaub besser. Und wir haben im Zuge der letzten drei Sendungen hier zu Hause nochmal deutlich was verändert. Wir haben geschlossene Fronten im Schlafzimmer, da waren einige noch offen. Ich war ziemlich viel bei IKEA in der letzten Zeit, obwohl ich eigentlich einen ziemlich vollen Dienstplan hatte und auch hier in diesem Podcast ja relativ viel zu tun habe, weil erstens ist er einer von vieren und zweitens braucht so ein Modell sowas Neues, braucht Liebe. So. Und es war ganz schön faszinierend wahrzunehmen, wie viel besser ich schlafe. Wir schlafen besser, aber ich spreche gerade nur mit dir. Ich habe in der letzten Zeit auch im Wohnzimmer, in all den anderen Räumen, nochmal ein bisschen abgebaut und habe jetzt nicht blanke Fronten. Wir haben super viele Bilderrahmen hängen und so. Also es ist immer noch so ein gesundes Chaos. Was wir aber versuchen zu vermeiden, sind die Dinge, die wir da nicht haben wollen. Wir werden nicht Bilder von anderen Menschen mit in den Urlaub nehmen. Es gibt auch so eine Sache, da hadere ich selber noch so ein bisschen mit. Eigentlich finde ich so eine Galerie ganz schön. Eigentlich finde ich es ganz schön, Menschen aufzuhängen im Wohnzimmer oder im Esszimmer oder irgendwo und dann so ganz viele Bilder von diesen Menschen zu haben. Aber da kommst du wieder in die Situation, das musst du dabei bedenken. Wenn der da hängt, muss der auch da hängen und die muss da hängen und wieso hängt die denn da und ich nicht? Das geht ganz schnell in so eine, Achtung, Erwartungshaltung. Deswegen, all das gibt's im Hotel nicht. Die Inseln, auf die wir reisen wollen, im übertragenen Sinne, also gerne auch die Berge und was auch immer uns gerade beliebt, sind die Orte, an denen wir sein dürfen. Idealerweise vielleicht sogar ich. Oder wenn ich eine enge Partnerschaft habe und einen tollen Familienverbund habe, wir. Und mit Familienverbund meine ich jetzt in dem Fall höchstens Eltern und Kinder. Das ist unser Ort. Und weil wir aber nur zweimal 2 Wochen und was auch immer im Jahr auf diese Inseln fahren können, müssen wir Teile davon mitbringen. Und idealerweise bauen wir uns noch 1, 2 Inseln in unseren Lebenswelten. Das geht. Stell dir diesen Stein vor, stell dir Packpapier vor, nimm das tiefe Durchatmen mit, nimm das Verhalten unter der Dusche mit, nimm die Kommunikation mit, nimm die Freude mit über die kleinen Dinge im Leben, mach mal zu Hause wieder bodenständige, zurückhaltende Gerichte mit wenig Zutaten, versuch mal deine Fenster, oder besser gesagt deine Schrankfronten zu schließen. Kümmere dich mal um all diese Dinge. Und vor allen Dingen die Momente der Achtsamkeit. Bleib mal stehen, mitten in der Stadt und sag, wow, wo ist denn hier mal schön? Und dann such dir mal einen schönen Platz. Versuch dir mal so 10 Minuten am Tag zu nehmen, wo du sagst, okay, alles war stressig, ich laufe gerade schon wieder von A nach B. Im Urlaub würde ich von A nach B auf jeden Fall da vorne im Straßencafé anhalten und mir einen Kaffee holen. Und wenn du vielleicht ein Leidenschaftsthema hast, wie ich, zum Beispiel die Fotografie, dann gehst du da gegenüber in den Lottoladen, holst dir das neue Fotomagazin, Profi-Foto, wie die Dinger alle heißen, und gehst gegenüber ins Café und nimmst dir mal die Zeit. Mega geil. Machst du im Urlaub auf der Insel immer? Nimm dir kleine Inselmomente mit in den Alltag. Wenn du dir ein Skizzenbuch holst oder sowas, kannst du dir solche Momente ganz gut aufschreiben und im nächsten Urlaub auspacken. Kannst im nächsten Urlaub wirklich so kleine Päckchen mitnehmen. Du kannst ja sogar Realpäckchen packen. Wenn du irgendwas Schönes erlebt hast, nimmst du das als Päckchen mit nach Hause. Ist auch ein schönes Bildnis für Paare. Manchmal schlafen die einen oder anderen Dinge so ein in so einer Beziehung. Und wenn es deinem Urlaub mal wieder richtig schön war, dann kann man am nächsten Morgen zusammen so ein kleines Paket packen, vielleicht sogar nach Hause schicken oder mit in den Koffer packen. Das nehmen wir mit nach Hause. Mega schön. Und die gute Nachricht ist, das sind alles kleine Elemente der Inseln. Es gibt aber auch wirkliche Ruheinseln, die wir uns zu Hause schaffen können. Erstmal zu Hause, ne, dass wir wirklich einen Raum so einrichten, dass er wirklich, wirklich, wirklich eine Ruheinsel ist. Aber ich meine auch so andere Orte und Tätigkeiten, mit denen wir gut klarkommen. Wir müssen nicht, und das klingt für dich vielleicht unmöglich. Ich verspreche dir, es ist möglich. Vielleicht braucht es ein bisschen Zeit. Wir werden noch bestimmt noch mal sprechen im Podcast über solche Dinge. Es braucht Dinge, die für dich gut sind. Nicht nur die Erledigung, nicht nur die To-Dos, nicht nur, was die Chefs und die Kinder und der Vater und die Eltern und die Freunde und was sie alle von dir erwarten, sondern du brauchst Dinge für dich. Unbedingt. Das kann im Kleinen sowas sein wie mal einen Tag oder einen halben Tag oder einen Abend in der Therme. Mal eine Entspannungsmassage. Professionell oder vom Partner oder von der Partnerin. Aber auch das, dass man sich daran mal beruft, darauf mal besinnt, sich mal das T-Shirt auszuziehen und sich mal gegenseitig zu massieren. Für sowas haben wir ganz oft wenig Zeit und ich werbe dafür, das zu tun, weil es super schön ist, sich um diese kleinen Entspannungsmomente zu kümmern. Und wenn wir weiter Hilfe brauchen, wir können uns Fähren kaufen. Die großen, da können wir nur einen Platz mieten, ne? Auf die richtige Insel. Aber übers Jahr können wir uns, manchmal müssen wir sparen, manchmal können wir sie uns kaufen, manchmal haben wir es schon. Wir können uns Fähren besorgen zu unseren Inseln. Und ich spreche, du kannst es dir vielleicht denken, zum Beispiel vom Hobby. Ein Hobby ist so eine Insel. Deswegen, ich habe das jetzt ein bisschen getrennt. Die Massage, die Therme, das sind Entspannungsorte und Durchatemorte, da ist nicht viel mit Denken, das ist alles super, ne? Aber wirklich mit einem Warum versehen sind unter Umständen Hobbys. Stell dir vor, du kaufst dir eine Gitarre. Oder vielleicht hast du noch eine alte Gitarre. Kennst du noch den Moment? Vielleicht bist du auch einer von denen, der es kann, aber, oder die es kann, aber ich weiß, dass ich in meiner Jugend ganz oft da gesessen habe an irgendeinem Lagerfeuer und irgendwer packt eine Gitarre aus und fängt an zu singen. Wow! Aber warum? Deswegen steht übrigens drüben bei mir eine Gitarre, alles hat seine Zeit und sie war leider noch nicht da. Mal schauen. Die Gitarre von Sascha, lieben Gruß an der Stelle. Ich weiß oder hoffe, dass ich irgendwann noch mal Zeit und Lust und Muße bekomme, Gitarre zu lernen. Ich finde es super schön. Und wenn du gerade kein Hobby hast, nimm dir eine Gitarre in die Hand. Oder das ist eine Fähre, ne? Das ist eine Fähre auf eine Insel. Weil wenn du vielleicht auch wilde Fahrwasser durchfahren hast und Gitarre gelernt hast, vielleicht schon während des Lernens, spätestens aber, wenn du es spielen kannst, kannst du dich auf Inseln spielen, kannst du in diesen Inselmodus kommen, während du spielst. Kauf dir eine Kamera, wenn du nicht schon eine hast. Kauf dir ein Skizzenbuch. Kauf dir Farben, Blöcke, was auch immer, was du vielleicht auch immer schon haben wolltest. Das ist nicht Spielerei. Hobby ist nicht irgendwie so für die, die nichts Besseres zu tun haben. Die wirklich intensivsten Positionen mit den größten Erfolgsaussichten haben ein Hobby. Das ist ja kein Spaß, dass jeder dritte Arzt eine Leica zu Hause hat. Das ist ja nicht irgendwie ein Klischee, dass man das so haben muss, dass man dann schick ist, sondern es ist einfach so, dass ein beständiges, intensives Hobby, das man auch fühlen kann, unsere Insel sein kann. Ich habe gerade eine neue Kamera bestellt, seit vielen Jahren mal wieder. Ich habe jetzt sehr viel analog fotografiert, werde das wahrscheinlich auch weiter analog machen. Aber jetzt gerade habe ich mir eine neue Kamera bestellt und ich fiebere darauf hin, die ist nicht so leicht verfügbar, wie ich mir das wünschen würde. Jetzt fiebere ich darauf hin, diese Kamera endlich zu bekommen, weil sie eine Fähre für mich ist. Ich habe noch ein, zwei Fähren hier stehen, ist alles nicht so dramatisch, aber diese frische neue Fähre wird vielleicht ein bisschen schneller sein, mich ein bisschen schneller hinbringen, mich ein bisschen nachhaltiger hinbringen. Und das ist echt schön. Also zusammenfassend, lass uns, wenn wir unsere Inseln erkannt haben, auf jeden Fall nicht nur hinfahren, sondern lass uns mitnehmen, was sie uns schenken können. Lass uns kleine Momente auspacken, einpacken. Also auspacken auch, wenn wir wieder zu Hause sind. Lass uns aber vor Ort oder in der Erinnerung an schöne Orte erstmal kleine Geschenke einpacken, als Paar oder alleine. Das Durchstrecken am Morgen, das Durchatmen, Achtsamkeit, die kleine Frucht vom Wegesrand, das Croissant, die netten Gespräche, der Blick in die Augen. Es gibt so viele Dinge, die im Urlaub passieren, die wir im Alltag genauso tun können und die uns genauso gut tun. Und wenn wir das in unseren Alltag alles einbauen, dann haben wir die Möglichkeit, viel intensiver und länger von diesem Urlaub zu zehren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du, nicht wenn du, manche Menschen von uns haben die Fähigkeit, im Urlaub die Dinge lockerer zu sehen. Dann ist der Bus halt zu spät. Dann ist der halt gerade irgendwie verwirrt, der Mann. Und dann ist eben, also der, natürlich ist da keiner verwirrt, aber es fühlt sich für uns so an, weil wir ja immer so getaktet sind. Und wenn dann irgendjemand irgendwie Zeit hat, dann sind wir verwundert. Verwundert ist das schönere Wort. Diesen passt schon, hole ich mir halt noch einen Kaffee-Modus, wenn wir im Hafen stehen, die Fähre eine halbe Stunde später ablegt. Den können wir doch mit ins Büro nehmen. Warum denn nicht? Lass uns intensiv auf unsere Inseln fahren. Lass uns intensiv auch vielleicht mit den Inseln beschäftigen, auf denen wir schon waren. Kleine Geschenke einpacken und die mitnehmen in unseren Alltag. Und vielleicht auch eigene Inseln suchen, kleine Fähren kaufen, die uns zu diesen Inseln bringen. Das funktioniert. Ich freue mich darüber, von dir was dazu zu lesen oder zu hören. Ich würde mich freuen, wenn du bei Instagram, da gibt es den Account Podcast Hören tut gut, wenn du da vielleicht mal reinschaust und unter dem Foto der heutigen Sendung mal deine Gedanken dazu schreibst. Ich freue mich darauf, dass wir gleich aus dieser Sendung rausgehen. Ich drücke den Stoppknopf. Du hast wahrscheinlich dann irgendwie die Kopfhörer beiseite gelegt. Dann werden wir nochmal in diese Momente gehen. Vielleicht hast du gerade ein bisschen Zeit. Vielleicht gehst du auf den Balkon und streckst dich mal durch. Vielleicht gehst du duschen und machst es mal ganz bewusst wie im Urlaub. Vielleicht musst du auch zur Arbeit oder bist gerade auf dem Weg zur Arbeit und lernst mal dieses etwas inselige. Ja, hier sind alle aufgeregt, aber ich versuche es heute mal anders zu machen. Das funktioniert. Das braucht Übung. Das braucht Achtsamkeit, das braucht ein Gespür dafür. Lass uns das hier im Podcast ein bisschen üben, immer mal so ein bisschen zwischen den Zeilen. Und das wird alles ein bisschen besser mit dem Alltagsstress und den wilden Erwartungen und den, warte, ich muss die Zahl nochmal finden, 2500 Berührungen des Handy-Displays. Hab eine schöne Zeit. Ich freue mich total auf nächste Woche und bin wirklich glücklich, dass so viele von euch diesen Weg hier mitgehen. Dankeschön. Bis so bald wie möglich. Ciao. When I open my eyes, hope that you're by my side.